Ja, ich möchte einen Gedanken zu Weihnachten weitergeben und möchte mit einer Frage beginnen. Wieso ausgerechnet die Hirten? Warum erhalten diese als erstes die Meldung, dass Gottes Sohn hier auf Erden geboren ist? Warum nicht die Ältesten von Bethlehem? Man würde heute sagen, der Ortsbeirat. Warum der nicht? Oder zumindest irgendein frommer Einwohner von Bethlehem. So ein gottesfürchtiger Mann oder eine gottesfürchtige Frau. Es gab ja damals genug ehrlich Fromme, die sich ja gesehnt haben nach Gottes Verheißung, nach seinen Versprechen, die er schon lange im Alten Testament gegeben hat, dass eben Jesus, der Retter der Welt, kommt. Und warum bekommen sie nicht diese Botschaft als erstes? Warum bekommen sie nicht gesagt, Christ, der Retter, ist geboren, sondern irgendwo auf dem Felde, irgendwo erscheint der Hirte irgendwelchen unbekannten und in der weiteren Geschichte auch unbedeuteten Hirten und verkündigt ihnen die frohe Botschaft? Und anschließend erscheint der Herrscher der Engel und donnert dann noch in Engelszungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wieso ausgerechnet die Hirten? Als ich früher im Krippenspiel mitgemacht habe, man muss allerdings dazu sagen, früher gab es noch nicht so richtig coole Hirten, so Krippenspiele, wie es sie heute gibt, also vor 2 Wochen, das war ja phänomenal und auch die anderen Jahre, ne? Aber damals gab es so die Standard-Hirten-Krippenspiele oder die Krippenspiele mit den Hirten und was wollte ich immer sein? Der Hirte. Warum? Ganz einfach, man musste nicht viel auswendig sagen. Und das Zweite war, die Hirten waren immer süß. Na, so mit ihren Schafen da am Lagerfeuer, das fanden alle irgendwie nett. Deswegen wollte ich immer Hirte sein. Die Wirklichkeit damals zu Jesu Zeit war, die Hirten hatten überhaupt keinen guten Ruf. Waren eher als Diebe und Gesindel, als Draufgänger bekannt, die auch gerne mal ein zu viel tranken. Hirte zu sein, das war ein harter Beruf. Und hatte nichts mit Lagerfeuerromantik und Naturverbundenheit zu tun, sondern es war ein schlecht bezahlter Job, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, inklusive eigener Haftung für jedes verlorene Schaf. Das war die Realität. Also wieso erfahren die Hirten als erstes, dass Jesus, der Sohn Gottes, Erlöser und Herr dieser Welt, auf den die Juden schon so lange gewartet haben, warum erfährt er oder erfahren diese Hirten als erstes diese frohe Botschaft? Wieso findet Jesus keinen Raum in der Herberge und muss in so eine Höhle ausweichen und in einer Futterkrippe zur Welt kommen? Für Gott wäre es doch gar kein Problem gewesen, die königlichen Gemächer in Jerusalem zu öffnen. Wieso kommt Gott eigentlich als Mensch auf diese Welt? Hätte er die Angelegenheiten nicht auch anders erledigen können? Wieso gibt Gott dem Mensch überhaupt die Möglichkeit, sich gegen seine Ordnungen und seinen Segen zu entscheiden, die Leben erhalten und Leben fördern? Wir sehen ja das Chaos jeden Tag und erleben es immer und immer wieder auch im eigenen Leben. Wir erleben, wie Worte manchmal wie Gewehre töten können, wie sie mir und dem anderen schaden an Leib, Seele und Geist. Und wir tun manchmal Dinge, die vielleicht kurzfristig Befriedigung bringen, aber ganz ehrlich, unsere Bedürfnisse nach Nähe, Liebe, Geborgenheit und Sicherheit werden nicht wirklich erfüllt. Es gibt Missverständnisse, es gibt unerfüllte Wünsche, Sehnsüchte. Und wenn man auf die eigene Biografie noch schaut und die resultierenden oder daraus resultierenden Antreiber, was da alles passiert in dieser Welt? Habsucht. Wieso beruft Gott 12 Männer, um seine heilige Mission fortzusetzen, sein Reich hier auf Erden zu bauen und zeigt sich doch 2 Frauen an Ostern als erstes, als auferstandener Herr und Heiland dieser Welt? Und wieso beruft Gott dich und mich und sagt, mit dir möchte ich mein Reich bauen? Ja, mehr noch, er sagt, folge du mir nach und werde Botschafter an meiner Stelle in dieser Welt. Ich will diese gute Botschaft, diese frohe Botschaft, dass Jesus, der Retter der Welt, da ist, will ich, dass du verkündigst. Wieso dich und mich? Obwohl er doch genau weiß, wer wir sind und wie wir oft sind. Ganz ehrlich, wieso lässt Gott das alles, auch Weihnachten, so mit sich machen? Und es gibt hier für mich nur eine logische Erklärung, die an sich eigentlich auch wieder unlogisch ist, nämlich die Liebe Gottes. Ein schillernder Begriff, Liebe, die Liebe Gottes. Ist es ein Gefühl, eine Idee? Ist alles, was sich so nennt, auch wirklich Liebe? Und wenn wir aus christlicher Perspektive von Gottes Liebe reden, dann reden wir nie von einer Liebe, die als primäres Ziel das eigene Glück, die eigene Verwirklichung zum Ziel hat. Gott definiert die Liebe anders. Da lesen wir zum Beispiel, dass die göttliche Liebe nicht das Ihre sucht. Also nicht den eigenen Vorteil, nicht die Selbstverwirklichung. An anderer Stelle heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in dieser schönen Beispielgeschichte mit dem barmherzigen Samariter wird Gott selbst zu demjenigen, der seinen Feinden im größten Elend beisteht, ihn pflegt, ihn heilt und für die vollständige Genesung des Kranken aufkommt. Wenn wir von Gottes Liebe reden, dann reden wir von einer reinen, freundlichen, hingegebenen, nie aufhörenden Liebe Gottes zu uns, die sich erbitten lässt, die sich nicht über Ungerechtigkeit freut, sondern die sich an der Wahrheit freut, die trägt und bleibt. Gottes Definition von Liebe ist absolut selbstlos, aufopfernd, absolut bedingungslos, hat kein Ende und schließt eben seine Feinde mit ein. Gott definiert aber diese Liebe nicht nur so, er selbst ist und lebt diese Liebe. Und diese Liebe, die klammert nicht, sondern diese Liebe lässt es zu, dass wir uns gegen Gottes Ordnungen und Segen entscheiden dürfen. Diese Liebe lässt es sogar zu, dass wir als unvollkommene Menschen mit all unseren Fehlern und Macken sein Reich bauen dürfen. Diese Liebe lässt Gott Mensch werden. Diese Liebe überlässt die Welt nicht sich selbst, sondern kommt mitten hinein in das Chaos dieser Welt. Diese Liebe lässt die Hirten als erstes von Gottes Ankunft in dieser Welt erfahren. Und sie braucht keinen Grund, sie braucht kein Argument, sonst wären wir, du und ich, wirklich am Ende. Sie kehrt alle menschliche Logik um. Sie fragt nicht nach menschlichen Glanz und Gloria. Sie fragt nicht nach Status und Anerkennung, nach Einfluss oder Macht, nach dem richtigen Strategie oder nach dem Erfolg. Sie fragt nicht nach Erster und Letzter. Nein, sie gibt sich hin. Sie gibt sich hin als Geschenk. Auch mit dem Wissen, dass dieses Geschenk von Menschen missbraucht, missachtet, ausgenutzt, abgewiesen oder sogar lächerlich gemacht wird. Aber ohne diese Liebe Gottes, ohne dieses Geschenk wären du und ich hoffnungslos verloren. Und Weihnachten lädt uns wieder neu ein, über diese Liebe zu staunen, ihr wieder neu zu begegnen, uns dieser Liebe auszusetzen und zu erleben, wie diese Liebe heilende und lebensverändernde Kraft und Wirkung auf mich und mein Leben hat. In 1. Johannes 4, Vers 9, da heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Weihnachten lädt ein, wieder neu oder auch zum ersten Mal, über die Liebe Gottes, über Jesus Christus zu staunen und unsere Herzenstüre ihm wieder ganz neu aufzumachen, uns von ihm beschenken zu lassen, dass er als Liebe in Person bei uns ganz persönlich auch einziehen darf und dass sein Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, unsere Herzen durchströme und bewahre. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Amen.